Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in ein Thema des Alten Testamentes, welches sehr wohl auch für das Neue Testament Bedeutung hat und besonders auch für unser Leben. Es ist eine Geschichte, die spielt vor über 3000 Jahren und trotz des hohen Alters hat sie uns einiges mit auf den Weg zu geben. Und zwar ist es eine Geschichte, die das Volk Israel erlebte, als es mit Mose, dem Führer des Volkes Israel, unterwegs war. Nur mal kurz zur Wiederholung. Jakob, genannt auch Israel, bekam die Verheißung, ein großes Volk zu werden. Und diese Verheißung hatte Mühe, erfüllt zu werden. Und so bekam er dann doch Kinder und 12 an der Zahl und noch mehr. Und das waren dann 12 sehr ungehobelte Söhne. Dann kam die Geschichte mit dem Josef, der dann nach Ägypten, ausgeliefert wurde als Gefangener, dort eine sehr steile Karriere machte, am Hof des Pharao, zu einem der höchsten des Landes wurde und dann dort die Brüder zu sich holte, auch den Vater, der es kaum fassen konnte, dass er noch am Leben war, und sie so innerhalb der nächsten Jahrzehnte doch zu einem großen Volk heranwuchsen in den Ebenen des Nils. Und wenn wir heute in den Nachrichten wieder Ägypten verfolgen mit hoher Spannung, dass von Ägypten ja wahrscheinlich viel Bewegung wieder ausgeht, wir wissen noch nicht genau in welche Richtung, dann könnt ihr euch vorstellen, war damals die Situation, als das Volk zahlreich geworden ist, ähnlich dramatisch. Denn die ägyptische Führung wollte noch mehr rauspressen. Sie wollten noch mehr Steine gemacht haben für ihre Bauten, für ihre gigantischen Bauwerke. Und die reichen Machthaber konnten nicht genug bekommen. Das Volk Israel hatte ganz stark zu leiden und es war sehr verbittert. Und da schickte Gott in Mose. Mose, groß geworden am Hof des Pharao, wahrscheinlich erinnert ihr euch noch, da war so ein Kind mit Körbchen, welches auf den Nil getan wurde. Und die Tochter des Pharao hat dieses Kind gefunden und hat es aufgezogen und hat damit einen Sohn Israels am Hof des Pharao aufgezogen. Moses wurde unterwiesen in allen kundigen Sachen des relativ hochstehenden Volkes Ägypten und war somit einer der wirklich cleveren Leute. Aber sein Herz schlug für sein Volk, auch wenn er aufgewachsen und erzogen war von den Mächtigen Ägyptens, schlug sein Herz für das Volk. Und so begab es sich, dass er eines Tages einen Ägypter erschlug, der einen Israeliten hart drangsalierte. Und darauf musste er fliehen. Und dann bekam er von Gott die Weisung, sein Volk aus Ägyptenland herauszuführen, aus der Knechtschaft herauszuführen, in ein gelobtes Land, in dem, und dieses Bild ist sehr schön, in dem Milch und Honig fließt. Okay, und dann ging dann Mose zum Pharao und erklärte dem das und der Pharao sagte, na klar, ist alles einleuchtend, logisch, nimm dein Volk und zieh. Genau das Gegenteil war der Fall, logisch. Es war ja auch jetzt nicht einfach, den Herrn Pharao zu überzeugen, dass seine Zeit abgelaufen ist. Aber er hat sich dann doch gebeugt. Gestern habt ihr es bestimmt verfolgt in den Nachrichten. Und hat dann das Weite gesucht. Mose nahm das Volk, führte es heraus aus Ägypten und sie zogen los in Richtung Norden, rechts vom Jordan entlang in Richtung gelobtes Land, welches Gott, der Herr, dem Abraham schon versprochen hatte. Und so zog das Volk los und sie zogen durch Wüstengebiete. Gebiete, wo es gar unfreundlich ist zu wohnen, weil immer zu wenig an allem da ist. Immer zu wenig an allem. Zu wenig Nahrung, zu wenig Trinken, zu kalt, zu ungemütlich, zu viel Sand. Also eigentlich könnte man immer nur meckern. Und das haben die Israeliten auch getan. Also sie nehmen sich in der Richtung überhaupt nichts von uns heute. Denn so kenne ich unsere Weißenfelser, so kenne ich unsere Hallenser. Meckern macht am meisten Spaß. Stimmt irgendwas nicht? Meckern. Und da ist schon der Ausspruch bekannt, wir meckern auf höchstem Niveau. Also es gäbe eigentlich gar nichts zu schimpfen, aber wir finden dennoch was. Ja, also wir können die Israeliten gut verstehen, denn wir können das genauso. Nur hatten sie es noch etwas schwerer. Ich glaube, sie hatten manchmal wirklich einen Grund zum Meckern. Jedenfalls war es ein relativ ungehobeltes Volk. Wir sollen uns das nicht zu rosig vorstellen, zu sanft. Es war so ein richtiges, wildes Hirtenvolk. Und da hatte jeder seinen Dickkopf. Ja, du kannst ja auch manchmal meinen Dickkopf haben und da bin ich auch schon bekannt dafür. Und dann ist es gut, wenn ich dann eine Frau habe, die auch mal gegenhalten kann. Und sagt, das war Schluss mit deinem Dickkopf. kann ich auch gut verstehen. Es ist ja auch manchmal gut, einen Weg vor sich zu sehen und ihn zu verfolgen. Und egal, ob rechts und links jemand knurrt, weiterzugehen. Aber nicht immer ist dieser Dickkopf auch gerade für eine Gemeinschaft von Nutzen. Okay. Und jedenfalls hatte der Herr, der Gott Israels, dieses dickköpfige, starrhalsige Volk satt. Er hatte es gründlich satt. Das geht gar nicht. Ich habe so einen wunderschönen Plan. Ich habe eine Vorstellung, was mit dem Volk werden kann. Und das Volk, das macht, was es will, das lässt sich nicht leiten. Was tun? Und hier setzt 2. Mose 33 ein und ich lese zuerst einmal die Verse 1 bis 11. Und der Herr redete zu Mose: Geh, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Wege vernichte. Das sind harte Worte, ja? Gott ist ärgerlich über sein Volk. Er ärgert sich bis ins Tiefste. So ein halsstarriges Volk. Wir lesen wörtlich so ein Volk von hartem Nacken. Auch wenn natürlich keiner von euch halsstarrig ist, so kennen wir doch die Situation, wenn wir mal einen steifen Nacken haben und so kaum bewegen können und wir merken, wie schwierig das ist, diese schnellen Blicke, die bleiben aus. Man kann sich nur noch ganz vorsichtig durch die Gegend bewegen. Und wenn man so halsstarrig ist, dann ist das ähnlich. Dann gibt es so viel Problemzonen und Konflikte und Reibereien und Mord und Totschlag. Und das hatte Gott gründlich satt. Und er hatte sogar schon Bedenken, sich nicht unter Kontrolle zu haben und es zu vernichten. Sein eigenes auserwähltes Volk, könnt ihr euch das vorstellen? Als das Volk diese böse Rede hörte, trauerten sie. Und keiner legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesagt: Sprich zu den Söhnen Israel, ihr seid ein halsstarriges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab, und ich werde wissen, was ich dir tun soll. Da entledigten sich die Söhne Israels ihres Schmucks vom Berg Horeb an. Und Mose nun nahm jeweils das Zelt, welches er in einer Vision von Gott bekommen hat, gesehen hat, dann verwirklicht hat, aufgebaut hat, das Zelt der Begegnung, man sagt auch Stiftshütte dazu, ein Zelt, welches unterteilt war in einem Vorhof, in einem Heiligtum und in einem Allerheiligsten, in welchem die Bundeslade stand, eine Holzkiste mit Gold überzogen und zwei Cheruben drauf, zwei geflügelten Wesen, die diese Lade symbolisch bewachen sollten. Und in dieser Lade war der größte Schatz Israels gelagert, das Wort. Das Wort. Das Heiligtum Israels war das Wort. Die Tafeln mit den 10 Geboten. Und Mose nahm nun das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung. Es ist eine schöne Sache, wenn Menschen wissen, wohin sie gehen können, wenn sie Gott suchen. Und ich bin mir sicher, hier in Weißenfels gibt es ganz viele Menschen, die Gott suchen. Und sie wissen nicht, wohin sie gehen können. Sie haben kein Vertrauen zu irgendwelchen Zelten, weil oft genug Missbrauch getrieben wurde. Sie haben keine Aussicht darauf, Gott zu finden, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und die Israeliten hatten hier, sicherlich außerhalb des Lagers, ein Zelt der Begegnung, wo sie wussten, wenn sie Gott suchen, können sie dorthin gehen. Ich glaube, das wäre eine Botschaft, an die wir arbeiten können, dass Menschen von Weißenfels wissen, wohin sie gehen können, wenn sie Gott suchen. Und es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah, jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder. Jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und Mose, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das ist eine Gebetserfahrung vor 3000 Jahren. Da ist Gott, der mit jemandem redet von Angesicht zu Angesicht. Ich denke wörtlich nicht von Gesicht zu Gesicht, sondern von Person zu Person. Denn wir werden es nachher noch sehen, Mose sah Gott nicht als in seiner Herrlichkeit, sondern er hörte ihn. Dieses von Angesicht zu Angesicht ist ein Ausdruck, so als wenn ich neben dir stehe und wir unterhalten uns. Und ich höre dich und du hörst mich und ich sage dir, was ich denke und ich kämpfe mit dir in Gedanken, in Worten und wir diskutieren und wir sagen uns auch manchmal liebe Sachen und turteln vielleicht manchmal ein bisschen oder sind auch manchmal böse und verstehen uns nicht. Und das sagen wir uns. Und so ungefähr ist das, wenn man von Angesicht zu Angesicht redet. Das ist Gott für uns Menschen. Er findet das in Ordnung, wenn wir mit Gott reden, so wie mit einem Freund. Es ist in Ordnung. Wir dürfen Gott all das sagen, was uns im Alltag begegnet, was uns bewegt. Wir dürfen mit ihm kämpfen. Wir dürfen ihn loben. Wir dürfen ihm sagen, dass wir ihn lieben. Wir dürfen auch mal zornig sein. Wir dürfen sagen, dass wir das nicht verstehen. Wir dürfen mit dem Fuß auftreten. Oder wir dürfen auch mal die Hände zur Faust nehmen und mit ihm kämpfen wollen. So wie man es auch mit einem Freund manchmal macht. Es ist in Ordnung. Und sein Diener Josua, aber der Sohn Nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Dieser kleine Nebensatz sagt viel aus. Es gibt tatsächlich Menschen, die lieben diese Gegenwart Gottes so sehr, dass sie sich nicht vertreiben lassen aus diesem Inneren. Und der Josua, von dem lesen wir ja später noch in der Bibel, der hat nachher das Amt des Mose übernommen und das Volk Israel in das gelobte Land geführt. Der hat sich in dieser Zeit, wo er im Inneren des Tempels war, fertig gemacht innerlich. Der hat gelernt, der hat erkundet, der hat Gott versucht zu verstehen. Und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, was mir beim Lesen dieses Kapitels aufgefallen ist. Es sind nämlich drei Wünsche, die Mose ausspricht zu Gott. Und diese drei Wünsche fand ich sehr bezeichnend. Die kommen im nächsten, ab 12 bis 23. Mose sagte nun zum Herrn: Siehe, du sagst mir, führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun also, wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen. Der erste Wunsch. Lass mich doch deine Wege erkennen. Was meint ihr, ist die Voraussetzung für diesen Wunsch? Gnade. Okay, geht das mit einem steifen Nacken?
Ja, wenn meine Ohren nicht kaputt sind, wäre gut. Bin ich vielleicht nicht so flexibel, aber schon hören.
Ich meine jetzt mal auch geistig übertragen, geht das mit einem halsstarrigen Volk?
Ja, das müssen Sie sich natürlich.
Hier haben wir ein Problem. Also okay, mit einem kranken Nacken geht das sehr wohl, das hat mit der körperlichen Konsistenz nicht allzu viel zu tun. Aber wenn das Herz schon seinen eigenen Weg kennt und geht und nicht nach rechts und nach links ausweicht, wie es halt so ein Dickkopf ganz gerne mal macht, dann brauche ich das gar nicht beten. Lass mich doch deinen Weg erkennen. Das ist einfach nur sinnlos, weil wenn ich mich für mich festgelegt habe, welchen Weg ich gehe, und mir niemand reinreden kann, also so richtig halsstarrig, so, was soll denn Gott da tun?
Und die Frage war nicht zu stellen. Das ist eigentlich schon ausgeschlossen.
Genau.
In dieser Frage liegt schon diese Demut.
Ja, der Mose hatte dieses dringende, den dringenden Wunsch, Gott zu folgen. Und er hatte, glaube ich, erfahren, dass der Weg, den Gott einem Menschen vorgelegt hat, der Beste für den Menschen ist. Und es ist bezeichnend, dass dieses Wegerkennen doch ein großer Führer eines Volkes sagt. Einer, der eigentlich wissen müsste, wo es lang geht. der gibt sich die Blöße und sagt, ich weiß nicht weiter. Ich möchte deinen Weg gehen, Herr. Lass mich doch deinen Weg erkennen. Und in dem Erkennen, in dem Wort liegt noch viel mehr drin, als nur den Weg zu sehen. In dem Wort Erkennen liegt drin Verstehen. Es ist ein Verstehen. Auf einmal eine Bereitschaft zum Gehen auch. Natürlich, wenn ich ihn erkannt habe, dann gehe ich ihn auch. Und dieses Weg erkennen heißt, ja, ich warte darauf, dass du mir das offenlegst. Es ist ein Offenlegen. Und so wie ich Gott kenne, hat Gott immer Plan B. Das ist ebenfalls interessant. Wir sollten uns das nicht zu starr vorstellen bei Gott. So lese ich es zumindest auch gerade in der Geschichte mit Mose. Gott hat immer Plan B. Wenn ich bete, Herr, Gott, lass mich deinen Weg erkennen, dann heißt das nicht, dass Gott dir jetzt einen Weg aufdrückt und sagt, den musst du gehen und wenn du den nicht gehst, dann bist du im Prinzip abgeschrieben. Dann mach doch deinen Mist allein und du wirst sehen, dass es schlecht wird. So ungefähr. Nein. Gott wird dich nur ganz sanft den Weg erkennen lassen, den er mit dir vorhat. Er wird dich nicht drängeln. Er wird nicht schreien. Er wird nicht dich wachrütteln. Er wird es nur ganz sanft anklingen lassen. Wenn du das nicht hörst, ja, das ist genau. Und genau in dem Augenblick ist dieses Gebet ganz wichtig. Ich möchte es erkennen und Mose würde es doch nicht beten, wenn es ihm immer so klar wäre. Ich glaube, er steckt auch so in der Klemme, dass er nicht weiß, wie es weitergeht. Da hat er ein halsstarriges Volk, da hat er einen eifersüchtigen Gott. Da hat er eine Ebene, da wo zwar Milch und Honig fließt, aber wo hochgewachsene Menschen sind, die es sehr wohl zu verteidigen wissen. Hinter ihnen liegt Ägypten mit dem Pharao, der ihn am liebsten umbringen möchte. Was soll er denn gehen? Ich weiß nicht weiter. Herr, lass mich deinen Weg erkennen. Das ist ein sehr, sehr inniges und dringendes Gebet. Und gerade weil Gott die Gewohnheit hat, so leise zu sprechen, ist es gut, dass wir uns bewusst machen, wir brauchen eine Zeit der Ruhe. Eine Zeit, in der wir alle Einflüsse einmal abschalten können. Fernsehen aus, Gedanken aus, Computer aus, Bibel an und dann mal schauen. Ich glaube, die beste Zeit dafür ist so der Morgen, bevor alles beginnt. Wenn man aufwacht, da wurde man noch nicht zugetextet von irgendjemand, da wurde noch nicht die neuesten Nachrichten reingezogen. Da der Seele etwas Zeit geben. Und dann lass mich doch deinen Weg erkennen. Aber jeder weiß für sich, welches die beste Zeit für ihn selbst ist. Aber ihr braucht Ruhe. Ihr braucht so ein Zelt der Begegnung. Wo man nicht mal schnell reinhastet und wieder raushastet und sagt, so, jetzt möchte ich aber gucken, wo hast du den Weg? Ja, okay. Nein, so geht das nicht. Gott braucht Zeit. Ja, und dann geht es weiter und Gott antwortete Mose, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Ungefähr so, also Mose, bist du nun endlich mal beruhigt, wenn ich sage, dass ich mit dir gehen werde? Okay, dann sagt Mose, aber wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns auch nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen und dein Volk auch? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden? Und der Herr antwortete Mose, Auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen. Also dieser Wunsch war ja so ein bisschen verklausuliert. Gott hat es ihm schon nahegelegt. Also Mose, bist du nun endlich zufrieden? Kommst du zur Ruhe, wenn ich sage, dass ich mit dir gehe? Und dann sagt Mose, na, woran soll ich denn sonst sehen, dass du da bist, wenn du nicht mit uns gehst? Wie könnten wir hinaufziehen, wenn du nicht mit uns gehst? Und dann sagt Gott, auch diesen Wunsch, den werde ich erfüllen. Und zwar die Bitte, Gott, gehe mit mir. Also, deinen Weg erkennen, das betrifft den Blick in die Zukunft. Psalm 119, Vers 105 steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Vielleicht können wir das gemeinsam mal sagen. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ist das nicht schön, meines Fußes Leuchte? So eine Funzel vor sich zu haben, die leuchtet in die Zukunft ein kleines bisschen. Wir sehen schon, was sich abzeichnet und wo der Weg hinführen könnte. So ist Gottes Wort. Und dann das Mitgehen. Mitgehen ist doch die Gegenwart. Ein Wunsch für die Gegenwart. Ich möchte nicht alleine durch das Leben gehen. Ich kann mich nicht orientieren. Ich brauche jemanden an meiner Seite. Ja, man könnte meinen, dass es vielleicht eine ängstliche Natur ist, die das sagt. Und ja, also ein richtiger Mann, der geht doch einfach los und der kümmert sich nicht drum und der ist furchtlos in jeder Situation. Das war Mose, der so ein Riesenvolk dem Pharao entreißt und rausführt in eine Zukunft voller Gefahr. Wisst ihr, was da für eine Manneskraft dahinter stecken muss? Und dann sagt er sowas. Wie sollte ich den Weg weitergehen, wenn du nicht mitgehst? Und das könnte auch euer Gebet sein, an diesem stillen Morgen. Herr, mein Gott, ohne dich keinen Schritt. Ich bitte dich, geh neben mir. Und so sagt Jesus Christus ja selbst im letzten Kapitel, im letzten Vers des Matthäus-Evangeliums, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt Jesus Christus. Hier schickt Gott seinen geliebten Sohn uns an die Seite und sagt, der ist für euch. Der geht mit, wenn ihr es wollt, wenn ihr es wünscht. Den könnt ihr jederzeit fragen. Auf den könnt ihr jederzeit vertrauen. Der ist da. Gott, ohne dich kein Schritt. Und jetzt kommt der dritte Wunsch. Er sagte aber, der Mose, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Herr, Jahwe, vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann aber sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Das ist einer der geheimnisumwittersten Verse des Alten Testaments selber, worüber ganz viel auch geredet, gepredigt und spekuliert wurde. Und ich habe für mich eine Nischeninterpretation erkannt, die mir sehr wichtig geworden ist, die, glaube ich, auch so ein Stückchen, vielleicht ein Stückchen, auch ein kleines bisschen diese Bedeutung erfasst, die hier noch drin steckt, ohne euch natürlich es wegzunehmen, hier noch viel mehr rauszulesen, was ihr lesen wollt oder selbst erkennt. Wir haben gehört, der erste Wunsch hieß, lass mich doch deine Wege erkennen, Zukunft. Der zweite Wunsch, kein Schritt ohne dich, geh mit mir, genau, Gott an meiner Seite, Gegenwart. Der dritte Wunsch, es liegt nahe, Vergangenheit, genau. Und wenn Gott hier sagt, kein Mensch kann mich sehen, das geht nicht, der stirbt auf der Stelle, der kriegt das nicht gefasst. Und ich kann mir das gut vorstellen, nur allein, wenn ein Mensch jetzt vielleicht etwas modernerer Bildung sich mal das Atomgewusel in einer einfachen Bakterienzelle vorstellt. Du wirst krank. Allein bei der Vorstellung. Versuch das mal. Ich meine, ein paar Bücher lesen und mal gucken, was da passiert. Und so ein Bakterium, das ist doch Gottes Kleinstes. Ich meine, das ist nur ein kleines Abbild von dem, was er ist, was er kann. Wie groß der ist. In dem Allerkleinsten. Das geht nicht, du kannst ihn nicht sehen. Mose, komm auf den Teppich. Aber, wenn ich vorübergegangen bin, dann gestatte ich dir einen Blick zurück. Und du wirst meine Herrlichkeit erkennen von hinten. Und ist es nicht genauso, dass wir Gottes Wege zwar mit Bangen und Unsicherheit gehen, weil wir nicht wissen, wohin die führen, aber dass wenn wir zurückschauen und dann sehen, wie sich Dinge gefügt haben, dass uns manchmal die Kinnlade runterklappt und sagt, ups, das ist ein Ding. So ist Gott. So hat er Dinge geführt. Und vielleicht ist dies auch hier ein Stückchen zum Ausdruck gekommen. Wenn Gott vorübergegangen ist, wenn er weitergegangen ist und seinen Weg ausgebreitet hat, dann lässt er uns ein kleines bisschen sehen davon, von dem, wie er geht, welches seine Wege sind. Und diese Herrlichkeit, die dann Mose sehen darf, die kann der wohl gerade so ertragen. So, weil sonst das Herz ja zerbersten würde vor Aufregung. Und das dürfen wir auch mitnehmen. Dass wir Gottes Herrlichkeit sehen dürfen, gerade auch im Rückblick auf dem, was Gott getan hat. Wenn wir den Mut haben, uns auf seine Wege einzulassen, auch manche Unsicherheit in Kauf zu nehmen und hören, und ihn an unserer Seite wissen und dann zurückschauen, dann dürft ihr gerne erzählen. Und ich möchte euch es ans Herz legen, hier nicht nur irgendwelche Lobhymnen zu erzählen, sondern kritisch zu prüfen. Auch das zu erzählen, was in euren Augen schiefgegangen ist. Ich finde es nicht gut, wenn man sich so alles ist schön redet. Weil das hilft uns nicht weiter. Wenn Gott wirklich da ist und wahrhaftig ist, wenn es ihn gibt und wenn er eingreift und handelt, dann muss es auch, wie soll ich sagen, statistisch stimmen. Dann kann es nicht sein, dass, was weiß ich, dass 2/3 Rückschläge und 1/3 okay ist und dann sagen wir, alles okay. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht wahrhaftig. Dann seid ehrlich und sagt, was schiefgegangen ist. Und dann aber sagt auch, wo ihr seht, oh oh, das muss wohl Gott gewesen sein, der an mir vorübergegangen ist. Dazu möchte ich euch ermuntern. Ich glaube, das ist ein Wagnis. Ich weiß, natürlich kann man alles schönreden, aber genau dieses Wagnis sollten wir eingehen. Und wenn wir der Meinung sind, dass Gott da ist und dass Gott nicht nur ein ferner Gott ist, der irgendwann mal diese Welt angeschubst hat und dann seinem Laub überlassen hat, sondern dass Gott auch heute an unserer Seite geht, dann ist dieses Wagnis Pflicht für uns. Denn das ist unsere Existenzberechtigung. Wenn Gott nicht da ist, dann brauchen wir uns hier nicht versammeln. Dann können wir jeder an seinen Platz gehen und können so das Leben mehr oder weniger genießen, wie wir es wollen. Aber weil wir wissen, dass Gott da ist, weil wir um dieses feine Geheimnis wissen, weil wir schon einiges erfahren haben mit ihm, deswegen wollen wir nicht aufgeben und weiter ehrlich, kritisch, aber auch nicht starrsinnig Gott begleiten und prüfen. Und so lesen wir in Johannes 1, Vers 14 von einer Herrlichkeit, die Gott den Menschen geschenkt hat in Jesus Christus. Dort steht: Und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit eines eingeborenen Sohnes vom Vater in Himmel. Genau. Und diese Herrlichkeit, die Jesus Christus hier auf diese Erde gebracht hat, das hat Menschen in allen vergangenen Jahrhunderten immer wieder neu angerührt. In unterschiedlichsten Schattierungen. Natürlich auch mit Missbräuchen, mit Fehlentwicklungen. Aber immer wieder haben Menschen zurückgefunden zu diesen Grundaussagen, auch des Neuen Testamentes, haben sich hingestellt, haben gesagt, wir wollen das jetzt genauso, wie es da geschrieben ist, testen. Wir wollen es prüfen, ob das so ist. Und sie haben die Erfahrung gemacht, es ist so. Diese Kraft, die Gott durch Jesus Christus schenkt, ist so groß, dass es sich lohnt, ein Leben lang danach auszustrecken. Und so möchte ich noch einmal zusammenfassen. Die Frage ist, für uns wollen wir uns diesem Gebet des Mose anschließen. Es ist vielleicht ein bisschen groß gedacht, dem Mose zu nähern, dem Großen. Aber er ist ja auch für uns ein Stückchen Vorbild. Einer, der vieles durchkämpft hat. Und wenn wir einfach dieses Wagnis mal eingehen wollen, dann nehmt es mit für die nächste Woche und dann rede mit Gott, dem Ewigen, im Namen Jesu Christi, wie zu einem Freund. Jesus Christus hat selbst gesagt, ich nenne euch nicht meine Diener, ihr seid meine Freunde. Vielleicht auch im Hinblick auf diesen Text. Und dann höre und erkenne Gottes Wege. Und wisse, dass dein Herr und Heiland Jesus Christus neben dir ist. Auch in schweren Situationen, gerade dann. Und dann schau zurück und du wirst ganz bestimmt von Gottes Handeln begeistert sein. Das wollen wir uns mitteilen, auch in dieser Zeit der Begegnung, in unserem Zelt der Begegnung, und wollen schauen, was Gott in der Zukunft wirkt, in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Amen.